Herzlich willkommen zum Greifbar Predigt Podcast. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten konnte die Predigt heute nicht ganz bis zum Ende aufgezeichnet werden. Wir bitten, das zu entschuldigen.
Ich lese aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Das ist Gottes Wort.
Liebe Greifbargemeinde, das ist jetzt also die vierte Etappe auf unserer Reise durch das Land der Reformation. Wir hörten, dass Gnade allein uns rettet. Wir hörten, dass die Bibel allein uns Auskunft darüber gibt, wer Gott wirklich für uns ist. Wir hörten, dass Christus allein uns das Herz Gottes zeigt. Und heute hören wir, dass der Glaube allein Not tut. Der Glaube allein, nicht die Werke, damit wir in ein rechtes Verhältnis zu Gott kommen. All das hat Franz Timmermann, ich hoffe, man kann es bis hinten sehen, in einem einzigen Bild zusammengefasst. Franz Timmermann war ein Hamburger Maler zur Zeit Luthers. Er kam ursprünglich aus Wittenberg, aus der Schule, man muss fast eher sagen, aus dem Malkonzern von Lukas Cranach. Er wurde nur 26 Jahre alt und er hat dieses Bild gemalt nach einem ganz bestimmten Programm, das in jener Zeit äußerst beliebt war. Das sind solche Bilder, die unter der Überschrift Gesetz und Evangelium oder Gnade und Verdammnis laufen konnten. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann ist es in der Mitte geteilt durch einen Baum und dieser Baum grünt zur rechten Seite und ist kahl zur linken Seite. Und das sollte uns schon einen Hinweis geben. Und auf der linken Seite geht es dann auch dramatisch zu. Wir sehen hier oben, wie Adam und Eva der Versuchung nicht widerstehen können. Und wir sehen, was dabei rauskommt, weil ganz unten links hier wird einer in der Hölle aufs Übelste gequält. Und wir sehen, wie auch auf der linken Seite Mose steht mit den Tafeln des Gesetzes. Und er hält der armen, nackten Seele, die wir hier in der Mitte sehen, die arme, nackte Seele ist ein bisschen androgyn rausgekommen. Man ist sich nicht ganz sicher, Männlein oder Weiblein. Aber diese arme, nackte Seele muss hören, was von ihr gefordert ist und was sie nie und nimmer hat tun können. Die Gebote Gottes eins nach dem anderen und alle zusammen zu erfüllen. Wenden wir uns der rechten Seite zu. Dort wird die andere Geschichte erzählt. Dort wird Christus geboren im Stall. Dort hängt er leidend an unserer Stelle und zu unseren Gunsten am Kreuz. Dort besiegt er hier das Lamm Gottes mit der Siegesfahne, die leider die Farben vom FC Bayern hat, aber sonst schön ist. Aber er ist es, der den Tod besiegt hat. Und darum ersticht er mit einer Lanze auch den Tod. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, unter dem Kopf des Todes liegen die Gesetzestafeln. Franz Timmermann um 1540. In der Mitte steht immer noch die arme, nackte Seele. Und wir wissen immer noch nicht, ob Männlein oder Weiblein. Und zwei würdige Herren sind mit dabei, wahrscheinlich Jesaja und sicher Johannes der Täufer. Und diese beiden würdigen Herren sagen der Seele, wo sie hinschauen soll. Sie zeigen auf Christus. Liebe Seele, da und da allein ist Rettung und Heil, Leben und Gerechtigkeit. Und das ist die Pointe unserer ganzen Gottesdienstreihe. Die Pointe unserer Gottesdienstreihe ist nicht Gnade, Bibel, Christus, Glaube sind wichtig. Ja, das wäre nicht furchtbar aufregend. Das ist auch eigentlich nicht sehr umstritten. Die Pointe ist alleine Gnade, alleine die Schrift, alleine Christus und jetzt alleine der Glauben. Das allein ist das Umstrittene. Und unsere tiefste Gefährdung im Glauben besteht darin, dass wir das allein vergessen. Und dann sagen wir, natürlich sind Gnade, Bibel, Christus und der Glaube wichtig, aber doch bitte nicht alleine, sondern doch bitte zusammen mit anderem, das uns auch wichtig ist. Allein die Gnade, die Bibel, Christus und der Glaube, das ist ein schmaler Weg und man geht durch ein enges Tor. Und mancher hat es dann doch ein bisschen breiter ganz gerne. Und darum gibt es immer Stress, wenn es heißt allein. Stress im 16. Jahrhundert und Stress auch in der Theologie und in der Kirche bis heute. Stress gibt es durch das Allein. Das Allein ist die Pointe und das Allein ist der Zankapfel. Sollte es so sein, nur ein Retter, nur eine Quelle der Erkenntnis, der Mensch ganz auf Gnade angewiesen, nur durch Glauben zu retten, ohne dass er irgendetwas, wenigstens so ein kleines bisschen, dazu beizutragen hätte. Darum geht es heute. Zum vierten Mal heißt es allein, allein durch den Glauben, und zwar durch den Glauben an Christus. Gemeint ein Glaube, der sich von der Bibel aufklären lässt, ein Glaube, der auf nichts als Gnade hofft und der darum nicht auf seine eigenen Taten setzt, so hängen die vier allein auch immer zusammen. Nun könnten wir uns heute über 1000 Dinge Gedanken machen. Es ist immer gefährlich, einen Theologen zum Thema Glauben reden zu lassen. Ich möchte aber nur ein einziges Problem mit euch durchdenken. Ich möchte eine einzige Besonderheit in den Mittelpunkt stellen. Und ich will versuchen, euch zu helfen, etwas gedankliche Klarheit an dieser einen Stelle zu bekommen. Und ich hoffe, dass diese gedankliche Klarheit euch das Herz leicht und froh macht. Eine einzige Spur, der wir jetzt folgen. Und diese Spur hat damit zu tun, dass jetzt, wo vom Glauben die Rede ist, zum ersten und einzigen Mal in dieser ganzen Reihe von uns die Rede ist. Die Gnade ist Gottes Gnade. Die Schrift ist Gottes Medium, um mit uns zu sprechen. Christus ist der Retter, für uns und an unserer Stelle gestorben, da waren wir nicht dabei. Das alles ereignet sich nur auf Gottes Seite. Nun aber der Glaube allein, ohne die Werke, da geht es dann endlich einmal um uns. Und natürlich muss das so sein, dass es auch hier einmal um uns geht. Das Drama, das wir auf diesem Bild sehen, ist ja kein Kasperletheater, wo irgendein himmlischer Puppenspieler die Figuren bewegt, die Puppen aber reine Dinge sind, eben nur Puppen. Es geht um uns als lebendige Menschen. Glauben heißt, jetzt hören wir und wir verstehen und es berührt uns. Und wir merken plötzlich, wie wir bejahen, was wir da hören und verstehen. Und wir merken, dass es unseren Blick auf die Welt verändert. Und wir fangen an zu vertrauen, wir lassen uns beschenken, wir nehmen an, wir eignen uns an. Wir lassen das alles nicht länger fremd und äußerlich sein, sondern ganz nah und innerlich. Das ist der Punkt, an dem ein Mensch zum Glauben findet. Wir glauben ja. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie in uns glaubt. Wir glauben. Und indem wir das tun, ist genug getan. Kein Werk, keine gute Tat muss hinzutreten. Es ist genug, wenn wir glauben. Genau an dieser Stelle droht nun Unfallgefahr. Mehrfach, aber heute nur eine. Wir akzeptieren also, sei es froh, sei es mit ein bisschen Grummeln, dass wir nichts beizutragen haben zu diesem großen Drama, gar nichts, nur den Glauben. Jetzt müsste man fragen, Martin hat es in der Begrüßung schon mal angedeutet, bedeutet das jetzt, dass der Glaube immerhin doch das kleine, kleine, winzige bisschen ist, das von unserer Seite hinzukommt, damit dieses Drama gut ausgeht. Das kleine, kleine bisschen, das ganz winzige Werk, das der Mensch tut und leistet, ist das wenigstens unsere freie Entscheidung, unser Ja, unser Mitwirken an Gottes zuvorkommender Gnade, unser persönlicher Entschluss zu glauben. Ich habe in meiner Vorbereitung einen relativ polemischen Text gelesen von der Pius-Bruderschaft. Und die ist selbst für katholische Verhältnisse ziemlich am rechten Rand. Aber die Pius-Brüder sagen schlicht und ergreifend, diese ganze Auffassung Luthers, allein der Glaube, ist schlicht Irrlehre, ist schlicht falsch, ist schlicht Unfug. Denn der Mensch muss mit der Gnade mitwirken. Wenigstens dieses kleine Werk muss er tun. Also, ist das nur mit dem Glauben unsere Tat, ja oder nein? Wie gesagt, gefährlich, Theologen reden zu lassen, denn die Antwort heißt ja und nein. Ja, denn, wie ich schon sagte, es glaubt ja nicht in uns, sondern wir glauben. Und nein, denn nicht einmal diesen Glauben können wir selbst hervorbringen. Wir sehen es zum Teil auf diesem Bild. Die arme, nackte Seele, wie gesagt, Männlein oder Weiblein ist nicht sicher, sie steht da und Mose zeigt ihr ihr Elend. Und Jesaja und Johannes zeigen ihr den Weg zur Rettung. Von selbst käme sie nicht auf die Idee. Sie wird angesprochen. Und zum Teil sehen wir es dann auch nicht auf diesem Bild. Das war jetzt Zufall. Zum Teil sehen wir es auch nicht auf diesem Bild, müssen es aber wissen, dass die arme, nackte Seele dazu wirklich Ja sagt, ist etwas, das sie nicht könnte, ohne den Heiligen Geist, ohne Gottes sanfte Bewegung in unseren Köpfen und in unserem Herzen. Und nur darum ist auch der Glaube nicht ein Werk, auf das wir stolz sein könnten, sondern ein Geschenk, das wir empfangen. Und das übrigens kein Zwang ist, damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen, weil der Geist an uns eben so wirkt, dass er uns froh und frei macht, Ja zu sagen zu dem, was uns hier geschenkt wird. Es ist dann doch zugleich auch unser Glaube und doch nicht unser von uns geschaffener Glaube. Das ist aber immer noch nicht ganz die eine Spur, der ich jetzt folgen möchte. Ich möchte nämlich jetzt noch, wenn wir das geklärt haben, auf das Innerste dieses Glaubens zu sprechen kommen. Was ist das also, unser Glaube? Wie tun wir das, Glauben? Und jetzt sind wir mittendrin. Ich möchte es erst sagen und dann zeigen. Sagen, der Glaube ist, ich definiere ihn, der Glaube ist ein Blickwechsel. Der Glaube ist ein Blickwechsel. Das ist ein wunderbar mehrdeutiges Wort, wie uns der Duden lehrt. Beim Blickwechsel wechseln zwei Blicke miteinander. Sie schauen sich also an und dabei passiert etwas. Und beim Blickwechsel wechsle ich die Blickrichtung. Ich schaue also woanders hin als vorher und dabei passiert auch was. Und damit bin ich noch einmal bei Franz Timmermann. Die arme, nackte Seele schaut, und jetzt schaut einmal hin. Sie hat den Blick gewendet. Sie schaut, und die Bewegung wirkt fast ein bisschen unnatürlich, in eine neue, andere Richtung. Ihr Leib ist immer noch nach links gerichtet, dem Alten zugewandt, dem Aufstand gegen Gott, der Furcht vor dem bösen Ende, der strengen Forderung des Gesetzes. Eines Gesetzes, das sie nie und nimmer erfüllen könnte. Aber ihr Blick geht in eine neue Richtung. Sie schaut auf Christus, der am Kreuz hängt und der alles, alles, alles für sie gegeben hat. Sie schaut auf Christus, der über den Tod triumphiert. Sie schaut auf Christus und das ändert alles. Alles, was der armen, nackten Seele fehlte, kommt ihr jetzt als Geschenk zu. Und alles, alles, was sie quälte, verschuldete oder beschämte, hängt dort am Kreuz. Der Blickwechsel ändert für sie alles. Und damit bin ich an meinem Ziel. Worum geht es also im Glauben? Es geht im Glauben um einen Blickwechsel. Erstmalig irgendwann, wenn mir das alles neu aufgeht und ich zu meiner eigenen Überraschung feststelle, ich glaube etwas, was ich früher nicht geglaubt habe. Und dann wieder täglich neu, immer wieder. Und manchmal auch, und vielleicht ist ja mancher von uns heute an genau diesem Punkt, manchmal auch so, dass ich erkenne, ich bin ein bisschen matt und müde geworden und will es mir neu sagen lassen und ergreifen. Das ist der Blick, der alles ändert. Damit bin ich also am Ziel, aber noch nicht am Ende. Denn von diesem Bild des Blickwechsels her wird deutlich, was Paulus im Römerbrief meinte, wenn er den Glauben allein ohne Zutun der Werke nun ausgerechnet an der Gestalt vom alten Abraham verdeutlicht. Hören wir noch einmal auf die entscheidenden Sätze. Das sind die, die hier fett gedruckt sind. Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Das ist nun mein Schlussbeispiel. Abraham. An Abraham sollen wir also ablesen, wie das mit dem Blickwechsel und mit dem Glauben funktioniert. Und meine Frage ist jetzt ganz einfach. Taugt dieser Abraham eigentlich wirklich als Beispiel und Vorbild im Glauben? Im Englischen hört sich das noch schöner an als Champion of Faith. Auf den ersten Blick doch durchaus. Kann man vertreten, finde ich. Er wird von Gott angesprochen, er soll alles verlassen, was ihm wichtig und lieb ist. Er kriegt nur ein vages Versprechen auf viel Nachwuchs und schönes Land. Und der geht wirklich los. Respekt. Und auf dem Weg, auf dem er dann unterwegs ist, erweist er sich als ausgesprochen fürsorglich und großzügig. Seinem Neffen Lot überlässt er in einer schwierigen Situation das bessere Land und nimmt selbst das schlechtere. Später engagiert er sich politisch und in einem politischen Konflikt seiner Zeit vermittelt er so erfolgreich, wie es bis heute in der Bibel steht. Er ist ein ausdauernder Beter. Ein ausdauernder Beter. Als es zum Beispiel darum geht, für Sodom und Gomorra, sprichwörtlich für Sodom und Gomorra, ein gutes Wort im Himmel einzulegen, bleibt er dran. Nachhaltig nennen wir das heute. Also ich denke schon, man kann das vertreten, der Abraham taugt als Champion of Faith. Man könnte denken, man könne sogar gefahrlos eine Universität nach ihm benennen. Neuer Vorschlag, Abrahams Universität Greifswald. Taugt er wirklich? Zweiter Blick. Da sieht das doch schon ein bisschen anders aus. Ein Mächtiger jener Zeit hat ein Auge geworfen auf Abrahams Frau Sarah. Und Abraham hat so viel Angst, dass er behauptet, diese Frau sei nicht seine Frau, sondern nur seine Schwester. Der Mächtige könnte ihn sonst als Nebenbuhler mit Gewalt ausschalten. Der Mächtige hat aber eine bessere Idee, als mit Gewalt auszuschalten. Er bietet Abraham ein Vermögen an, wenn der ihm seine Schwester zur Frau gibt. Und was tut Abraham, unser Glaubensheld? Er sagt, ja, danke, guter Vorschlag, machen wir. Irgendwann fliegt das Ganze auf Und Abraham kommt so gerade noch mit heiler Haut davon. Und wir könnten jetzt denken, das war dem alten Abraham bestimmt eine Lektion, die er sein Leben lang nicht wieder vergessen hat. Weit gefehlt. Wenige Jahre, anderes Land, anderer Potentat, dasselbe noch einmal. Und wieder derselbe Trick. Sehr einfallsreich war der Mann auch nicht. Abraham, der Glaubensheld, hat wieder einmal die Hose voll. Man könnte Zweifel kriegen, ob Abraham wirklich taugt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Kind. Also das Kind, das Sarah und Abraham bekommen sollen. Als Gott den beiden alten Leuten das nochmal so ganz persönlich sagt, lieber Abraham, liebe Sarah, ich krieg das hin. Auch wenn ihr alt seid, ihr bekommt noch euren eigenen Sohn, vertraut mir. Was tun unsere Glaubenshelden? Sie brechen in schallendes Gelächter aus. Ich meine, das muss man erst mal bringen, dem lebendigen Gott ins Angesicht zu lachen. Der lebendige Gott wiederum zeigt Haltung und sieht es ihnen nach. Als Abraham und Sarah dann wieder unter sich, so ganz alleine im ehelichen Gespräch sind, hat Sarah eine Idee, wie man dem Ganzen nun doch auch ein bisschen nachhelfen könnte. Abraham, sagt sie, verbringe doch die nächste Nacht mit meiner Magd Hagar. Hab ein bisschen Spaß mit dem jungen Mädel. Und vielleicht nach 9 Monaten kommt ja Nachwuchs. Dein Sohn. Was tut Abraham, unser Glaubensheld? Er lehnt natürlich entrüstet ab, bleibt seiner Sarah treu und wartet auf Gott, der sein Versprechen bestimmt wahrmachen wird. Nein, tut er nicht.